So, ich richte mich hier gerade noch schnell ein. Perfekt, die Präsentation ist bereit. Sieht richtig cool aus, das Titelblatt, oder?
Ja.
Finde ich richtig gut gelungen, hat die Debbie gemacht. Und das finde ich sehr ansprechend. Ja, könnt ihr ruhig für klatschen. Genau, wir befinden uns in der Serie über Menschen, die mit Jesus lebten. Sehr spannende Serie, sehr verschiedene Menschen, aber auch Menschen mit Ähnlichkeiten. Wir werden uns heute zusammen den lieben Herr Friedrich Traub anschauen. Und zunächst einmal habe ich gedacht, Friedrich Traub, okay, noch nie gehört, keine Ahnung. Soll ich halt mal drüber predigen, find mal schon raus, was der so gemacht hat. Also habe ich mir natürlich gleich zwei Biografien bestellt und die gelesen und da habe ich gemerkt, dass der Mann zum einen ein sehr beeindruckender Mann ist, aber dass es auch gewisse Parallelen in seinem Leben gibt, zu meinem Leben, die ich ganz interessant fand. Zum Beispiel hat er studiert auf Krishona, genauso wie ich es nicht getan habe. Aber mein Vater hat damals auf Krishona studiert und er ist dann zusammen mit der China Inlandmission, die heute die UMG ist, nach China gegangen, während mein Vater mit der UMG nach Taiwan gegangen ist. Und von dem her gab es da so gewisse Parallelen, die man finden konnte. Allerdings ist auch eine Sache für mich dort ganz entscheidend herausgestochen, wo ein riesiger Unterschied ist zwischen dem, was ich erlebt habe in Taiwan und das, was er erlebt hat in China. Nämlich, als wir in Taiwan waren, da war Taiwan bereits befreit gewesen von den die Amerikaner haben Taiwan befreit von den Japanern, die es besetzt hatten. Und damals waren dann und auch heute noch waren quasi alle Weißen, die dort waren, die Weißen, die tollen Weißen, die Amerikaner. Ich musste ihnen immer wieder klar machen, nein, ich bin Deutscher und kein Amerikaner. Das war mir sehr wichtig. Aber nichtsdestotrotz galt man als was sehr Gutes und was sehr Tolles, Weißer zu sein. Und es war immer angenehm, in Taiwan weiß zu sein. Während Friedrich Traub das ganz anders erlebte. Dort waren die weißen Teufel. Und wurden verfolgt, waren überhaupt nicht gern gesehen von vielen Leuten. Und das war ein Erlebnis, was ich so gar nicht nachvollziehen konnte, weil für mich war es im chinesischen Ausland zu sein immer was sehr Positives. Er hat es ganz anders erlebt. Deswegen lass uns doch mal anschauen, was er so gemacht hat und wie sein Leben aussah. Ich möchte am Anfang der Predigt einfach mal über sein Leben überfliegen, ein bisschen anschauen, ja, was hat er denn überhaupt gemacht? Wer ist dieser Friedrich Traub? Und dann möchte ich auf ein paar Punkte eingehen, die mich in seinem Leben besonders angesprochen haben und wo ich denke, wo wir auch als Gemeinde von ihm lernen können, nämlich seine Hingabe und wie er das tat, warum er das tat, sein Durchhalten auch in den Zeiten, die schwierig waren und schlussendlich auch die Frage, gut, Traub hatte eine Berufung, was ist deine Berufung? Genau, also fangen wir an. Traub hat vor circa 150 Jahren gelebt, ist in Korntal geboren, in ein christliches Elternhaus, hatte Eltern, die sehr gläubig waren. Korntal war allgemeine Region, wo viel Erweckung stattgefunden hat, wo der Geist Gottes viel gewirkt hat. Und so war er ein Sohn von, ich glaube, 7 Kindern war sie. Er wächst so auf und 1987 beendet er seine Schule und dann war so die Frage, wie geht's weiter? Er war ein ziemlich intelligenter Junge, handwerklich nicht so wirklich arg begabt. Er war auch recht kränklich, wie wir schon in der letzten Predigt von Jürgen gehört haben. Da war sein Propagand auch recht kränklich. Und er hatte immer wieder so Kopfweh, ich glaube heute würde man sagen Migräneattacken, die ihn dazu gebracht haben, dass er gar nichts mehr machen konnte, teilweise über mehrere Tage hinweg. Er war ein sehr reinlicher, aber auch sehr ungeduldiger und jähzorniger Typ und er hat auch so zur Melancholie ein bisschen geneigt. Und wenn man so all diese Sachen zusammennimmt, dann würde man sagen, ist jetzt nicht unbedingt so das Profil, was man in einem Wir suchen China-Missionar ausschreiben würde, oder? So, nee, das passt nicht. Also das ist nicht so wirklich das, wofür er wohl geschaffen ist. Er ist interessiert am christlichen Glauben, er ist im christlichen Elternhaus groß geworden, war viel in Kirchen und Gemeinden unterwegs, Aber er hat von sich gesagt, dass er eigentlich nicht wirklich gläubig war. Er ist so mitgelaufen und er fand es interessant. Er wollte eigentlich sogar Theologie studieren. Aber auch hier war das Problem, dass er einfach mit seinen Kopfwehattacken dieses Studium nicht gepackt hätte. Und deswegen hat er sich entschieden, okay, ich werde Kaufmann, ich mache eine kaufmännische Lehre. Gut, also hat er das gemacht und ein paar Jahre später, 1991, wo er 18 war, beendet er dann seine Lehre. Da sehen wir ihn links oben auf dem Bild, der stehende Mann, das ist der Friedrich Traub mit seiner ganzen großen Familie. Genau, und dann war die Frage, okay, was macht er jetzt? Fängt er sofort mit dem Job an, aber er ist erstmal noch, hat sich nach Hauptwil begeben, war dort mit dem Pfarrer Stockmeier und dort hat er einige Wochen und Monate verbracht, wo er für ihn ganz neu das Evangelium gehört hat und für sich gemerkt hat, okay, warte mal, ich bin eigentlich gar nicht wirklich Christ und ich habe Gott eigentlich wirklich mein Leben nicht gegeben. Und er entscheidet dort, dass er Gott sein Leben geben will und wird wirklich von Neuem geboren. Und entscheidet sich dann, nach Stuttgart zu gehen und dort als Kaufmann zu arbeiten. Er ist dort in dem Betrieb, wo er auch, der Chef ist ein Christ und fühlt sich dort relativ gut aufgehoben, aber er merkt, dass er mit seinem Jähzorn und seiner Ungeduld immer noch zu kämpfen hat. Und er hat immer wieder Anfälle vom Jähzorn und die lässt er sogar bei seinen Arbeitskollegen raus. Und irgendwo kommt er dann in diese Bedrängnis, wo er merkt, so kann es nicht weitergehen. Eigentlich hat doch Jesus über meine Sünde gesiegt, aber das klappt irgendwie nicht und ich kann hier nicht weiterarbeiten, weil ich bin eine Zumutung für die Leute, ich will die nicht länger belasten. Und er geht zu seinem Chef und sagt, du, das geht nicht, ich möchte aufhören. Und sein Chef, der ist etwas weitblickender und sagt, du wart mal, bevor du deinen Job an Nagel hängst, geh doch mal bitte für eine Zeit lang nach, wohin geht er? Nach Männedorf. Nicht Männerdorf, sondern Männedorf. Aber da trifft er Männer. Und in der Andacht dort wird ihm einfach klar, dass er von dieser Situation nicht einfach weglaufen kann, nicht einfach was Neues suchen kann. Und merkt, nee, er muss zurückgehen. Also schreibt er einen Brief an seine Arbeitskollegen und entschuldigt er sich für sein Verhalten und geht wieder zurück und arbeitet dort und lernt, seine innere Wut, seine innere Zufriedenheit Gott abzugeben und einfach ruhiger zu werden im Gemüt. Aber gleichzeitig wird ihm bewusst, dass er sein Leben wirklich in den vollzeitlichen Dienst geben will. Also bewirbt er sich auf St. Krishona, hier in Rien auf dem Berg, den Krishona-Turm kennt ihr sicher alle vom Sehen her, um dort ein Bibelstudium anzufangen. Und er wird zu seiner Freude angenommen und kann 1993 damit anfangen. Und auch dort ist nicht alles leicht, er hat immer noch seine Migräneattacken, das Studium fällt ihm teilweise sehr schwer, aber er klemmt sich total dahinter und schafft es. Und während der Zeit schon bekommt er ein Herz für China, er bekommt ein Herz für diese Millionen und Millionen von Chinesen, die in Aberglaube, die in tiefer Dunkelheit leben und das Evangelium nie gehört haben. Und sein Verlangen ist es, dorthin zu gehen und ihnen das Evangelium zu bringen. Aber als er sein Studium fertig hat, sagen die Leiter von Krishona, die für ihn verantwortlich sind, dass er das jetzt nicht einfach mal so machen kann, sondern sagen, er soll doch bitte mal nach Neuchâtel gehen, was auch in der Schweiz liegt, schöner Ort am schönen See. Kleines Problem ist, dass dort alle Französisch reden und Traub nicht wirklich gut Französisch konnte. Aber das war kein Problem, er hat trotzdem dort versucht, den Leuten zu dienen, so gut er konnte, zwischendrin immer versucht, ein bisschen Französisch zu lernen, damit er besser noch mit den Leuten reden kann und weitergeben kann und dient dort unter den Leuten. Teilweise unter sehr armen Bedingungen, mit wenig Essen, aber es ist, macht ihm nichts, er gibt sich total auf für diese Leute. Und dann ist er dort 2 Jahre lang und erstaunlicherweise kommt dann der Leiter von Krishona selber zu ihm und sagt, hey, wir haben uns das jetzt überlegt, wir glauben, du bist jetzt parat, nach China zu gehen. Aber davor möchten wir, dass du nach London gehst, auf die Sprachschule von der China Inland Mission, mit der du dann gehen kannst, um auch mal Englisch zu lernen. Also reist er nach England, nach London, dort auf die Sprachschule, um Englisch zu lernen. Da sehen wir ihn hier ganz rechts im Bild mit dem Bart, mit ein paar von seinen Studienkollegen dort, die auch Englisch gelernt haben und die waren irgendwie total fröhlich und mussten auf den Bildern immer so kleine Plakate drauf haben, wo drauf steht, das Blut Jesu reinigt uns von all unserer Sünde oder von aller Sünde. Genau, finde ich erstaunlich, dass das so irgendwie, lass uns ein Bild machen, ja, lass uns ein Bild machen, warte, lass uns noch ein kleines Teil nehmen und irgendwas Gutes draufschreiben, dass das auf unserem Bild ist. So, okay, machen wir heute nicht mehr so, aber sie fanden das eine relativ coole Idee. Und finde ich auch eine tolle Sache, muss ich sagen. So, ausgerüstet in England, englisch sprechend, war er jetzt sozusagen bereit, nach China zu gehen. Aber auch da wieder haben seine Leiter gesagt, nee, warte mal, wir wollen erstmal, dass du noch nach Westpreußen, nach Ostpreußen gehst und dort in den Gemeindendienst. War nicht so, wie er es sich vorgestellt hat, aber hat er gesagt, okay, dann mache ich das, dann gehe ich dorthin. Und wieder dient er dort in predigt auf den Straßen, macht Besuchsdienste, Krankenbesuche und versucht einfach die Leute dort zu erreichen. Und er sagt, dass es eine sehr, sehr schwierige Zeit war, weil die Leute in Westpreußen, sie waren extrem satt, die wollten nichts vom Evangelium wissen. Die Pfarrer in den Landeskirchen dort, die waren sehr ablehnend, die haben versucht, alles, was irgendwie das Evangelium, was Erweckung gebracht hat, zu erdrücken und zu sagen, nee, nee, weg damit, sowas wollen wir nicht. Und so war es eine Zeit der Herausforderung, aber es war auch eine Zeit, wo er Freunde gefunden hat im Pfanzburger Erweckungskreis, wo innerhalb von diesen 4 Monaten, wo er nur dort war, tiefe Beziehungen entstanden sind mit Leuten, die ihn die ganze Zeit später, auch als er in China war, im Gebet unterstützt hat, den er viele Briefe geschrieben hat, die ihm auch finanziell unterstützt haben, wo man sieht, okay, da ist doch einiges passiert. Schlussendlich darf er dann im September 99 ausreisen, geht aufs Schiff und ist dann im Oktober, kommt er dann in China an, in Shanghai und geht dort dann von Shanghai runter nach Anqing auf die Sprachschule. Da sieht man ihn auf dem Bild in der traditionell chinesischen Tracht. Das war die Art und Weise, wie die Missionare der China-Inland-Mission sich gekleidet haben. Einfach um mit den Chinesen aufs gleiche Niveau zu kommen, um als Brüder unter ihnen zu arbeiten und nicht als der herausstehende Reiche oder große Weiße. Genau, hier sieht man ihn mit dem Schirm in der Mitte auf der Sprachschule mit ein paar anderen Sprachschülern. Im Winter, wo es sogar geschneit hat und wo sie dann teilweise auch in Kälte ohne Heizung lernen mussten und sich vorbereiten mussten für ihre Prüfungen auf der Sprachschule. Er beendet dann seine Sprachschule 1900 und wird geschickt auch nach Lianjing. Das ist, wenn man hier rechts, das ist ein bisschen klein, rechts ganz groß, der Punkt ist Shanghai. Und dann geht man da den Yangtze River runter, Fluss runter, dann kommt Anqing, das ist da, wo die Sprachschule war. Und wenn man dann noch weiter runter geht, dann sieht man unten diesen großen See und dann noch weiter runter, da unten hat er dann gewirkt. Total im Landesinneren, wo sonst so gut wie keine Weißen und auch Missionare waren, um dort den Leuten das Evangelium zu bringen. Allerdings hat er nicht viel Gelegenheit, dort Sachen zu tun. Schon nach wenigen Wochen bricht der Boxeraufstand aus. Das war damals ein Aufstand, der getrieben wurde von vielen von den Kampfschulen, den Kung-Fu-Schulen und so weiter. Deswegen hieß er Boxeraufstand. Und er richtete sich gegen die Weißen und auch insbesondere gegen die weißen Christen und Missionare, weil die Auffassung war, dass die Kolonialmächte offiziell China nicht zur Kolonie gemacht hatten, aber dass sie mit den Christen und den Missionaren trotzdem versucht haben, China so inoffiziell zu missionarisieren und zu kolonialisieren. Und so hat dann angefangen, ein großer Hass zu entstehen gegen all das, was die Weißen repräsentiert haben. Und das ging dann auf Verfolgungen über, wo viele, viele Missionare schlussendlich getötet worden sind und gestorben sind. Sowohl Männer, Frauen wie auch Kinder wurden hingerichtet, wurden vom Pöbel ausgeraubt und bestohlen und getötet, genau. Auch Traub, bei ihnen unten war es nicht ganz so schlimm, wie es im Norden war, aber auch er und sein Kollege, mit dem er dort war, wurden verfolgt und mussten flüchten, hoch an die Spitze von dem See, den ihr dort seht, weil dort waren zwei englische Kriegsschiffe stationiert und dort waren sie sicher. Und wie er dann so dort war und realisierte, dass er eigentlich gar nicht mehr mit den Chinesen arbeiten konnte, was er wollte, weil sie immer unter dem Schutz von dem Militär stehen und bleiben mussten, hat er auch gesehen, wie sich diese Soldaten verhalten haben und auch realisiert, was für ein schlechtes Bild viele Soldaten von den Weißen und vom Christentum, weil alle Weißen als Christen bezeichnet wurden, diesen Chinesen überliefert hatten. Und es hat ihn bewegt, was die Soldaten auch dort getrieben und getan haben und wie leer sie schlussendlich waren. Also hat er angefangen, unter diesen englischen Matrosen das Evangelium zu predigen. Und das hat auf extrem fruchtbaren Boden gefallen, wo die Leute ihn hören wollten, die Matrosen ihn gehört haben, wo viele Offiziere schlussendlich zum Glauben gekommen sind. Später ist noch ein deutsches Kriegsschiff gekommen. Auch denen hat er das Evangelium gepredigt. Und es hat eine Erweckung zwischen oder unter diesen Matrosen, unter der Marine dort stattgefunden, wo er ganz stark mitgewirkt hat und wo sie auch total glücklich waren, ihn dort zu haben. Sie haben ein großes Fest veranstaltet für ihn, weil er ihnen so gute Botschaft gebracht hat. Und es ist verrückt zu sehen, wie ein Traub von Deutschland durch die ganze Welt reist, um nach in China zu sein und dann schlussendlich Engländern und Deutschen das Evangelium zu predigen, die total offen dafür sind und das hören und gläubig werden. Genau, gegen Ende 1900, Mitte 1901 legt sich dann der Boxeraufstand. Die Aufstände werden unterdrückt von den alliierten Mächten, Deutschland, China, Amerika, Australien, Japan und noch ein paar andere. England war noch dabei, die das unterdrückt haben. Und dann wurden natürlich auch Reparationszahlungen gefordert, weil es geht ja nicht, dass man so viele Leute tötet und solche Dinge macht. Und es wurden sehr, sehr hohe, sehr viele Reparationszahlungen von China an die verschiedenen Staaten gezahlt. Aber was ich interessant fand, war, dass Hudson Taylor, der Gründer von der China-Inlandmission, dass er sämtliche Bezahlungen an Reparationszahlungen immer verweigert hat, auch wenn die China-Inlandmission die Missionsgesellschaft war, die am meisten Leute verloren hat. Ich glaube, es waren 52 Erwachsene und 24 Kinder, die getötet wurden. Und trotzdem hat er gesagt, nee, wir wollen kein Geld, wir wollen nicht dafür bezahlt werden, weil zum einen ist das, was die Menschen getan haben, nicht mit Geld aufzuwiegen. Und zum anderen, und das war ihm viel wichtiger, wollte er einfach die Gnade und die Liebe Gottes ausdrücken, die ihren Feind liebt, die Menschen liebt und die nicht bezahlt werden muss, damit Gerechtigkeit passiert, sondern dass die Liebe frei ohne Bezahlung gegeben wird. Und so kann Traub dann 1901 als einer der ersten Pioniere wieder zurück in die Missionsarbeit ins Landesinnere vordringen und beginnt dann mit seiner Arbeit. Sie sind erst wieder zu zweit mit einem anderen Missionar aus England und sie predigen, sie verteilen Traktate, sie reisen von Dorf zu Dorf, von den Marktplätzen zu Marktplätzen. Oft verbringen sie den Weg auf der Straße, sie laufen oft über 50 Kilometer am Tag, einfach um von Ort zu kommen und das Evangelium zu predigen. Und das in vieler, schwüler Hitze, 35, 40 Grad Hitze, sehr feucht, wenig zu essen. Und das Geld, was er dann oft noch bekommen hat als privates Geld für sich von Spenden oder für andere Sachen, das gibt er aus, um neue Traktate zu kaufen, um den armen Leuten zu helfen. Und er gibt sich dort völlig hin. Nach einer Weile wird aber sein Kollege abgezogen und wird woanders eingesetzt. Und er arbeitet alleine weiter, was er tut und was er aber merkt, dass diese Einsamkeit ihm immer schwerer wird. Zum einen einfach dieses alleine alles zu stemmen. Er hat ein paar chinesische Leute, mit denen er arbeitet, aber er ist alleine für alles verantwortlich. Und die zweite Sache, die ihm schwerfällt oder die ihm tief bewegt, ist, dass er nur unter den chinesischen Männern arbeiten kann, weil es damals nicht okay war, dass ein Weißer mit chinesischen Frauen arbeitet. Der hat sich von denen fernzuhalten. Und deswegen waren die ganzen Frauen, die dort waren, die durchaus offen für das Evangelium waren, für ihn einfach nicht erreichbar. Und er hat sich gewünscht, einfach dort noch Unterstützung zu haben von dem Ehepaar mit einer Frau, aber das kam dann nicht zustande. Und er schreibt es nach Hause, klagt sein Leiden. Und einer seiner Freunde in der Schweiz liest es und sagt, schreibt ihm zurück, ja, warte mal, ich habe gehört, da gibt es eine Dame, eine Schweizerin, und zwar die Fräulein Emilie Brunschweiler, die ist bereits seit 1997, also schon seit 6 Jahren, wir sind schon 1903, ist die schon in Shanghai Missionarin, und das soll eine ganz gute Frau sein, also kannst du ja mal dir überlegen. Also überlegt sich der Traub das und denkt so, ja, gut, ja. Und dann fasst er sich den Mut zusammen und schreibt einen Brief. Und der Brief ist nicht so, hey, ich bin der Freddy, willst du mich mal kennenlernen? Ich bin hier unten, du bist da oben, wir können uns in der Mitte treffen. Sondern der Brief ist mehr so, ich habe Gutes von dir gehört, willst du mich heiraten? So. Okay. Das war quasi damals schon, diese Online-Plattform hat schon so stattgefunden. Und die liebe Fräulein Brunschweiler, da war er nicht der Erste, der ihr schreibt oder der Interesse an ihr hat. Von dem her hat er sich nicht mal so große Hoffnungen gemacht, und sie kriegt den Brief und sie denkt so, okay, auch wieder so ein Typ. Schreibt es an ihre zweite Mutter zurück in die Schweiz, dass der da was von ihr will, und die, gläubig und geschäftig, wie sie ich ist, fängt an, sich umzuhören. Ja, dieser Friedrich Traub, der findet die toll und so. Was habt ihr von dem gehört? Und alles, was sie über ihn rausfindet, sind immer nur positive Sachen. Die Leute in Neuchâtel, in Krishona, die mit ihm gearbeitet haben, alle legen Zeugnis ab, dass der ein Mann ist, der volle Hingabe hat, der einfach Jesus liebt und der ein super Typ ist. Also schreibt sie zurück an ihre Tochter und an den Friedrich, dass sie ihr Segen dieser Ehe geben wird. Dafür muss er natürlich aber mal ein paar Monate warten. Kriegt nichts. Und den ersten Brief, den er kriegt, ist eben von der Mutter, und von der Emilie hat er immer noch nichts gehört. Und dann wartet er weiter. Ja, was antwortet sie mir jetzt? Und dann kriegt sie die Antwort. Und die ist, ja, hört sich alles gut an, aber mach mal halblang. Also, es wäre gut, bevor wir jetzt gerade schon mal heiraten, es wäre gut, uns mal zu sehen. Also ich würde sagen, wir sollten uns einmal sehen. Und mal schauen, ob wir so zusammenpassen. Und sagt er, gut, dann sehen wir uns einmal. Aber wie das damals war, das ging natürlich wieder. Ups, wir wollen hier weitermachen. Das haben wir schon gehabt. Das geht natürlich immer eine Weile. Es ist ein halbes Jahr vergangen, bis sie sich schlussendlich einmal in Shanghai treffen können. Und die beiden sind total begeistert voneinander und finden sich total toll und heiraten dann 1904 im November, 2-3 Monate später, und haben eine tolle Hochzeitsfeier zusammen mit anderen Missionaren und sind total glücklich. Als ihre Hochzeitsreise sozusagen reisen sie zurück dorthin, wo Traub gearbeitet hat, teilweise sehr beschwerlich, aber für sie war es einfach eine tolle Zeit. Und er ist so richtig begeistert. Wenn man so die Briefe liest, die er an seine Mutter schreibt, von seinem Fraule, wie toll sie ist, wie sie den Haushalt macht, wie sie aus ein paar Kisten ein wunderschönes Sofa macht, wie sie den wilden Garten in den schönen Garten umwandelt, wie sie wunderbar sich um alles kümmert. Und nicht nur das, sondern sie fängt an, unter den Frauen zu arbeiten, unter den Kindern zu arbeiten. Sie hat in einem Heimataufenthalt gemerkt, dass die Leute dort viel mehr Hilfe bei Geburten brauchen, also hat sie im Heimataufenthalt einen Kurs gemacht zur Hebamme und kann dort ganz viel unterstützen, viele Frauen und Kindern das Leben retten, und sie sind wirklich glücklich zusammen und wirken zusammen als Ehepaar in Gottes Gnade. Leider hält das Ganze nicht so lange, weil Traub, wie schon gesagt, eher ein kränklicher Typ war, und 1905 nach Weihnachten kommt er von der Missionsreise nach Hause und wird krank, bekommt Fieber, es geht ihm nicht gut, und es wird nicht besser. Das heißt, er bleibt weiter zu Hause. Im Januar 1905 diagnostiziert man dann, dass er Typhus hat, Und er sagt, er will nicht weg woanders hin, er will dort bleiben, wo die Emilie ist, er will bei ihr bleiben, da ist er glücklich und fröhlich und er will dort sein. Und er bleibt dann dort und es wird mit ihm immer schlimmer und schlimmer. Und schlussendlich im 8. Februar 1906 stirbt er dann an Typhus. 2 Monate später bringt seine Frau ihren Sohn zur Welt, den sie dann nach ihrem Mann Friedrich benennt, einfach in dem Wissen und in der Freude darüber, was er für ein toller Mann war. Sie bleibt dann noch ein paar Wochen, Monate in China, sie beerdigen ihn dort und dann kehrt sie zurück in die Schweiz. Und wenn man diese Geschichte so liest, dann ist es, finde ich, sehr bewegend. All das, was er tut, all das, was er investiert, dann die Ehe, das Glück, das aber dann trotzdem nur so kurz hält und er dann zurück zu seinem Schöpfer, zu seinem Vater, zu dem Jesus geht, nachdem er sich immer so sehr gesehnt hat. Und wie ich das Buch dann gelesen hatte, dann ist mir nochmal ihr Trauvers in Gedanken gekommen. Römer 12,12. Und ich habe das nochmal aufgeschlagen und ich habe nochmal den Kontext gelesen. Und ich finde, diese Verse, die drücken extrem tief aus, was Traub gelebt hat und was von sich aus seine Lebenshaltung war. Lass es uns zusammen lesen. Die Liebe sei ohne Falsch. Hasst das Böse, hängt dem Guten an. Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend im Geist. Dient den Herrn. Seid fröhlich in Hoffnung und geduldig in Triebsal. Beharrlich im Gebet. Nehmt euch der Nöte der Heiligen an. Übt Gastfreundschaft. Segnet, die euch verfolgen. Segnet und verflucht sie nicht. Freut euch mit den Fröhlichen. Weint mit den Weinenden. Seid eines Sinnes untereinander. Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch zu den Niedrigen. Haltet euch nicht selbst für klug. Vergeltet niemanden Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht. Jedermann. Genau. Ich finde, das ist so ein tiefer Brief, den Paulus dort schreibt an die Römer. Und es sind so viele Dinge, die er von einem fordert oder sagt, hey, strebt euch danach aus. Und es sind so viele Sachen, die, wenn ich lese, ich denke, boah, ich neige nicht so besonders gut darin ab. Aber wenn man dann diese Biografie liest und all das liest, was Traub in seinem Leben investiert hat, dann habe ich nur gedacht, wow, also er hat sicherlich nicht alles perfekt gemacht, er war ein Mensch wie du und ich, aber er hat sich diese Verse wirklich zu Herzen genommen und er hat wirklich versucht, danach zu leben mit all dem, was er konnte. Sein Leben war geprägt von Hingabe, nicht zu seinem Vorteil, sondern zu Jesus' Ehre und zum Vorteil der Menschen um sich herum. Und diese tiefe Dunkelheit, die er in China gesehen hat, die hat ihn wirklich bewegt. Diese ständige Angst vor den Ahnen, dass sie zurückkommen können als Geister und die Leute verfolgen können. Etwas, was ich auch in Taiwan immer wieder erlebt habe, was wirklich furchteinflößend sein kann. Wenn wir teilweise dort als Kinder ins Bett gegangen sind und es dann eine Trauerfeier gab, da wurde dann die ganze Straße gesperrt und dann gab es eine Riesenzeremonie und in der Nacht haben dann die Klagefrauen angefangen zu weinen und zu schluchzen die ganze Nacht lang. Könnt ihr euch vorstellen, so und als Kind, das ist unheimlich. Und der Sinn davon war einfach, den Toten zu zeigen, wie sehr man ihn geliebt hat, damit er nicht etwa zurückkommt und einen verfolgt. Und diese Düsterheit, all das lag auf den Menschen. Teilweise wurden Kinder lebendig begraben mit den Menschen, einfach damit sie was für später hatten, damit sie in ihrem Nachleben Menschen hatten, die ihnen dienen konnten. Dinger, wo einem das Herz zerreißen, wie kann man so etwas tun, wie kann man sein Kind geben, um jemanden als toten Diener zu dienen. Aber da sieht man, wie groß die Angst war, wie groß diese Dunkelheit auf dem Volk gelegen hat. Und dazu kamen die ganzen Opiumabhängigen, die durch das Opium, was auch durch die Weißen sehr stark verbreitet wurde, abhängig waren, die total versifft sind, deren Leben kaputt waren. Traub schreibt darüber, wie gerne will ich für dich leiden, Entbehrung, Schmerzen, Hohn und Spott, um diese armen Blindenheiten zu führen zu dem wahren Gott. Er ist jemand gewesen, der immer wieder seine Gedanken, seine Gefühle in Lieder und Gedichte verfasst hat, die er dann auch teilweise nach Hause geschickt hat. Und er zeigte immer diese Leidensbereitschaft, nicht nur in China, auch schon davor in Neuchâtel, wo er für eine Zeit lang, 3 Monate lang, einfach nur von Wasser und von Brot gelebt hat, weil alles Geld, was er gekriegt hat, hat er einer armen Familie gegeben, die selber nichts hatten. Und dann hat er halt einfach von den paar Sachen gelebt, die er hatte. Und als dann irgendwann das Brot alle war und er nichts mehr hatte, ist er in den Wald gegangen, hat gebetet, hat Gott gesucht und hat dort Beeren gegessen, die er gefunden hat. Und als er danach dann zurückgekommen ist, nach Neuchâtel, ist er über die Straße gelaufen und hat am Boden ein altes, trockenes Stück Brot gefunden. Und er hat Gott gedankt und sich gefreut, dass er doch jetzt wieder was zu essen hat, hat es gegessen und war glücklich. Und wenn ich mir denke, meine Güte, ich hätte mich nicht über ein altes Stück Brot am Boden gefreut. Also meine Predigten sind meistens eher gespickt von leckeren Steaks und Braten. So ein altes Stück trockenes Brot ist nichts, wo ich glorifizieren könnte in der Predigt. Aber für Traub war das eine Gebetserhörung. Für Traub war das ein Grund für Dankbarkeit, ein Grund zu Gott zu kommen, zu sagen, danke Gott, dass du an mich denkst und dass ich jetzt doch was zum Essen habe. Und das hat sich immer wieder in seinem Leben gezeigt. Er lebte in dreckigen, ärmlichen Behausungen und war oft, hat er nur Reis und Bohnen zum Essen gehabt, kein Fleisch, kein Gemüse, kein Brot, kein Obst. Und das war natürlich auch nicht besonders gut für die Gesundheit. Und er schreibt in einem Brief über die Zustände dort, die Luft ist erfüllt von Fieberdünsten durch die unzähligen Sümpfe und Pfützen. Sie riecht oft bestialisch und der Schmutz ist überall seit Jahrhunderten aufgestapelt. Es ist furchtbar schwer in China, all den Schmutz und Gestank so lange Zeit auszuhalten. Wenn der Herr nicht Kraft und Gnade gäbe, wäre es mir nicht möglich. Und trotzdem geht er vorwärts und sagt, hey, ich will mich trotzdem geben. Und er schreibt nach Hause, es geht mir nach außen schwer, denn es ist nicht leicht, in einem fremden Land unter fremden Leuten krank zu liegen. Das schreibt er, als er mehrere Wochen lang krank war. Aber nach innen geht es mir herrlich. Friede und Freude sind unverändert, denn Jesus verändert sich nicht. Und das zeigt seine tiefe Liebe zu Jesus aus und seinen tiefen Rückhalt, den er in ihm hatte. Und ich glaube nicht, dass jeder von uns jetzt sofort ins Flugzeug steigen muss, um irgendwo ans Ende der Welt zu fliegen, um sein Leben in voller Aufopferung hinzugeben und zu sterben. Und auch wenn es an manchen Stellen von ihm weiser gewesen wäre, sich vielleicht mehr um sich selber zu kümmern, mehr auf seine Gesundheit zu achten und er dadurch hätte vielleicht länger dienen können, möchte ich eigentlich gar nicht so sehr in die Richtung gehen. Denn bevor wir anfangen zu schauen, was Traub zu viel getan hat, wo er vielleicht hätte weniger aufopferungsvoll sein sollen, ist es, glaube ich, wichtiger zu schauen, wie sehr er sich aufgeopfert hat und wie wenig wir es heutzutage tun. Denn ich glaube, dass wir heute in einer Zeit leben, wo wir auf der komplett anderen Seite vom Pferd runterfallen, wo für uns Aufopferung eigentlich nicht mehr was ist, wo täglich ist und wo gut ist und wo wir denken, ja, das sollten wir tun. Und da stellt man sich die Frage, wie konnte dieser Mann all das auf sich nehmen und trotzdem fröhlich sein? Was hat ihn dort angetrieben? Und das sind, denke ich, 2 Dinge. Das eine ist, dass alles für ihn immer auf Jesus gezeigt hat und seine Ewigkeitsperspektive. Er trug all die Sachen immer in dem Hinblick auf Jesus, weil er Jesus verehren wollte. Und er schreibt in einem Gedicht, mög von der Sonne erster Strahl, ich treu nur dienen Jesus, bis ich sehe zum letzten Mal und ewig bin bei Jesus. O, möchte doch zu jeder Stund in meiner Seele tiefsten Grund geschrieben sein, nur Jesus. Das war sein Lebensinhalt, das ist es, was er tun wollte. Das ist es, worauf er sich ausgerichtet hat. Und dann muss ich mich fragen Und dann frage ich euch, ja, was ist euer Lebensinhalt? Was ist es, wo ich mich drauf ausrichte? Was ist mein tiefster Sinn? Welche Rolle hat Jesus? Welche Rolle hat mein Beruf? Welche Rolle hat meine Familie, mein Freundeskreis, meine Hobbys, meine Urlaube, mein Sport, den ich mache, meine Gesundheit? Wie stehen die alle? In welchem Verhältnis stehen die zueinander? Und vielleicht hat Jesus eine Rolle in deinem Leben, vielleicht hat er eine wichtige, aber wie sieht es dann praktisch aus? Vielleicht kennst du Jesus auch nur von außen, ähnlich wie Traub ihn in seiner Jugend kannte. Er war in einem christlichen Elternhaus groß geworden, er hat viele Gemeindenbesuche, er hat viele Gottesdienste gesehen, aber trotzdem hat er erkannt, hey, eigentlich gehöre ich nicht ganz Jesus. Und vielleicht geht es dir auch so und du sagst, hey, aber dieser Jesus hat für dein Leben viel mehr zu bieten. Der kann dir diese tiefe Zufriedenheit, diese tiefe Freude geben, die Traub auch erlebt hat. Und diese auch geben, wenn es auch mal schwierig wird in schwierigen Umständen. Und das ist es, was Traub auch geholfen hat, diese Ewigkeitsperspektive. Für ihn war es immer klar, dass das, was er jetzt lebt, ein Moment ist. Aber das, was für ihn gezählt hat, die Ewigkeit war. Dieses ewig bei Jesus sein, dieses irgendwann ihn sehen und mit ihm sehen. Und er schreibt in einem von seinen Gedichten etwas, was mich wirklich zum Nachdenken gebracht hat, wo ich gedacht habe, so habe ich das noch nie betrachtet. Er sagt, denk daran, dass du nur auf Erden dem armen Menschensohn kannst dem Leiden ähnlich werden. Mit ihm teilen Kreuz und Hohn. In den seligen Ewigkeiten kannst du dienen wohl dem Herrn, doch nicht mehr für Jesus leiden. Drum tu es jetzt und tu es gern. Wo ich gedacht habe, warte, so habe ich noch nie drüber nachgedacht. Natürlich, irgendwann sind wir bei Jesus und das wird gut und schön, aber da wird es natürlich kein Leid mehr geben. Dann werden wir Gott dienen und ihn ehren und ihn loben und mit ihm sein und feiern. Und nur jetzt ist die Zeit, jetzt wo wir auf der Erde sind, ist die Zeit, wo wir Menschen um uns rum haben, die Jesus noch nicht kennen, wo wir Menschen um uns rum haben, denen wir dienen können, denen wir das Evangelium bringen können, denen wir Brüder und Schwester sein dürfen, denen wir Gutes tun können und für die wir auch leiden können, für die wir leiden können im Namen von Jesus Christus. Und das ist was, wo ich gedacht habe, ja, das ist irgendwie in unserer heutigen Gesellschaft etwas Fremdes geworden, dieses ich will leiden für Jesus und ich will es, weil es etwas Gutes ist, weil ich für meine Brüder und Schwester, für Leute, die Jesus nicht können, etwas Gutes tun will. Denn es geht ja nicht einfach nur darum, um zu leiden, damit man gelitten hat. Ich meine, das braucht keiner, aber zu leiden, um anderen etwas Gutes zu tun, das ist es, das, worum es hier geht. Und für Traub hat diese Ewigkeitsperspektive schon ganz früh angefangen. Es war für ihn immer schon klar, dass er irgendwann mal bei Gott sein wird und dass er sein Leben für ihn investieren will. Und bereits bei seiner Ausreise nach China schreibt er, lebt wohl, ich gehe zum Sterben für den, der für mich starb. Ich bin erlöst und werde nicht verderben, weil er mir Heil erwarb, lebt wohl. Das heißt, schon dort wusste er, dass er vielleicht sterben wird. Er war sich nicht sicher. Aber es war für ihn klar, dass das keinen Unterschied macht, weil er auf den schaut, mit dem er einmal ewig sein wird. Und wir leben heute in einer Gesellschaft, die geprägt ist vom Hedonismus, vom Spaß, vom momentanen Glück, vom Erfüllen von all unseren Wünschen und vor allem auch vom Vermeiden von Leid. Warum sollten wir leiden? Wenn wir davon ausgehen, dass unser Leben mit unserer Geburt anfängt und alles mit unserem Tod aufhört, warum sollten wir dann ein Leben führen, was nicht spaßig ist, was nicht glücklich ist? Und warum sollten wir dann überhaupt leiden? Dann ist es doch logisch, dass wir versuchen, Leid zu vermeiden, weil das ist ja alles, was wir haben. Wenn das Leben mit dem Tod aufhört, dann ist es das, was wir haben. Und das ist das, was der Geist unserer Gesellschaft ist und der verständlich ist, wenn man daran glaubt, dass unser Leben danach dass unser Leben mit dem Tod endet. Aber wenn wir an die Wahrheiten der Bibel glauben, wenn wir daran glauben, woran Traub geglaubt hat, dass Gott nicht ein Gott ist, der unser Leben dann beendet, wenn wir sterben, sondern der uns ewiges Leben schenken will, der uns ein Leben mit ihm schenken will, voll Freude, voll von guten Dingen, ohne Tränen, ohne Leid, mit ihm in Ewigkeit, dann sollten wir diese Lebenshaltung hinterfragen und uns überlegen, hey, ist das wirklich der reine Glück und Spaß, das, was unser Leben hier und jetzt antreiben sollte. Oder gibt es nicht mehr? Denn auf all das zu verzichten, was Traub verzichtet hat, hat er deswegen getan, weil er wusste, es gibt mehr. Weil er auf den Gott aufgebaut hat, der gesagt hat, und irgendwann wirst du bei mir sein. Und dann wird all dein Schmerz, all dein Hunger, all das, was du jetzt nicht hast, vorbei sein. Und das hat ihm die Bereitschaft gegeben, sich voll zu investieren. Und das, was ihn angetrieben hat, das kann uns heute auch antreiben, weil das Wort, was Gott damals drauf gegeben hat, die Wahrheiten der Bibel, die damals festgestanden sind, die stehen heute genauso fest. Und die bieten dir heute genauso das Gleiche. Gott sagt zu dir heute genauso, gib dein Leben für mich hin und ich will dir Freude geben. Es wird vielleicht nicht immer Juhu und Juhei sein, aber ich werde dir in deinem Leben Erfüllung und ich werde dir Freude geben, auch wenn du dich investierst, auch wenn du leidest und auch wenn aus menschlicher Sicht keine Verbesserung in Sicht ist. Auch wenn es so aussieht, als ob das für den Rest deines Lebens so zu Ende gehen wird, werde ich dir Glück und werde ich dir Freude geben und ich werde dich irgendwann in meinen Arm nehmen und du wirst bei mir sein und wir werden zusammen sein und es wird kein Leid mehr geben. Und das galt für Traub und das hat Traub gelebt und daran hat Traub festgehalten und das gilt auch heute. Und daran dürfen wir auch heute voll festhalten, auch in harten Zeiten. Und wir müssen nicht glauben, dass für Traub alles immer gut und schön war und dass er immer fröhlich war. Für ihn waren viele Situationen in China eine große Herausforderung und waren für ihn wirklich hart. Aber er hat daran festgehalten und genau so dürfen wir zweifeln, dürfen wir in Situationen kommen, wo wir sagen, ich weiß nicht mehr, was richtig ist, ich weiß nicht mehr, wohin, ich weiß nicht mehr, warum ich überhaupt tue, was ich tue, aber ich will an Gott festhalten. Und wenn Traub in solche Situationen gekommen ist, wenn er schlaflose Nächte hatte, weil um ihn herum Schweine waren, weil er Schmerzen hatte, weil er nicht genug Essen hatte, weil die Moskitos waren, weil Hitze war, weil Gestank war, dann ist er in sich gekehrt und dann hat er angefangen, in seinem Kopf Verse zu dichten und Gedichte zu dichten und versuchen, darin Gott zu finden und ihn zu ehren. Und ich möchte euch ein paar Ausschnitte vorlesen von Gedichten, die er in diesen tiefen, düsteren Stunden geschrieben hat. Mein Vater ist doch Liebe und kennt mein armes Herz. Ist es möglich, dass er triebe mit mir nur blinden Schmerz? Nein, weicht ihr Nachtgedanken und kehrt nie mehr zurück. Mein Glaube darf nicht wanken, sonst wankt und fällt mein Glück. Darin sieht man diese Verzweiflung, die er hat, aber er greift trotzdem zu Gott und es geht weiter. Verlassen? Nein, verlassen nie, solange mein Jesus lebt, der alle Tage, spät und früh, mich unsichtbar umschwebt. Und dennoch, wenn's auch tobt und stürmt und dunkel mich umhüllt, wenn sich Woge um Woge türmt und fast mein Schifflein füllt, ja, dennoch will ich stille sein, nichts sagen in Gefahr, will flüchten mich in Gott hinein und ruhen da, immer da. Und ich finde das so bewegend, dieses Festhalten und dieses Weitergehen und sagen, nein, ich halte dran fest, selbst wenn alles wankt und dennoch will ich dran festhalten. Und dennoch darfst auch du dran festhalten und dennoch, wenn selbst für dich alles nicht mehr Sinn macht, darfst du auf Gott zugehen und zu ihm gehen im Gebet und sagen, Gott, wo bist du? Gott, was machst du? Das Zeugnis, was Sandra heute gegeben hat, das drückt eigentlich genau das aus. In den tiefsten Stunden zu sagen, ich verstehe es nicht, komm, red zu mir, komm zu mir. Und vielleicht bist du auch jemand, der sagt, hey, vielleicht hilft es mir, Gedichte zu schreiben, einfach mal aufzuschreiben. Es muss nicht immer das perfekte Versmaß haben und die perfekten Reime haben, aber mir hat es auch schon geholfen, den Situationen hinzugeben und einfach anfangen zu schreiben und zu fühlen, doch, Gott ist doch da. Und in diesen Worten, in diesen geschriebenen Worten mich auszustrecken und zu sehen, dass Gott einen hält und dass Gott einen nicht loslässt. Und dann dürfen wir in diese Stille kommen, zu diesem Fels kommen und wissen, Gott ist da und er hält uns. Und ich möchte zum Schluss noch eine Sache ansprechen, wo ich glaube, dass man bei solchen Leuten immer wieder schnell reinfällt. Man sieht den Traub und man sieht sein Leben und man denkt, ja, der hat viel gemacht, aber der war ja auch der Traub und der hat ja auch von Gott diese Berufung bekommen, oder? Der hat ja auch die Berufung gehabt, nach China zu gehen und unter den Chinesen zu wirken, aber, Aber was bedeutet es schon für mich? Ich lebe hier, ich habe hier mein Haus, meine Wohnung, meinen Job. Ich habe ja nicht diese tolle, große Berufung wie er. Und deswegen kann ich das auch nicht wirklich so leben. Und das möchte ich ehrlich gesagt hinterfragen, weil auch wenn Teil von Traubs Berufung war, nach China zu gehen, glaube ich nicht, dass das seine Lebensberufung war. In dem Buch, was über ihn geschrieben ist und in seiner Biografie, wird eigentlich ganz klar und deutlich, dass Traub seine Lebensberufung war, Jünger Jesus zu sein. Es war nicht der China-Missionar zu sein. Seine Berufung war es, Jünger Jesus zu sein. Und das sieht man immer wieder, egal wo er war, ob er in Neuchâtel war, ob er in England war, ob er in Westpreußen war, ob er schlussendlich in China war, überall hat er sich hingegeben und überall war für ihn eine Situation, sich darin zu investieren, was Gott für ihn bereitet hat, was Gott für ihn in dieser Situation hatte, dort sein Evangelium zu geben, dort den Menschen zu leben und um ihn herum dort ein Segen zu sein. Und er hatte ja gerade erst seine China-Mission angefangen, da hat der Boxeraufstand angefangen und er wurde gezwungen, dort bei den englischen Matrosen zu sein. Und auch dort hätte er sagen können, na toll, jetzt hast du mich geschickt nach China und wen habe ich um mich rum? Die doofen Engländer. Na toll, jetzt bin ich extra um die ganze Welt gereist und jetzt muss ich mich mit denen abgeben. Aber er sagt, nein, Gottes Wahrheiten sind für die Engländer hier genauso wichtig wie die Chinesen dort. Und so hat er angefangen, ihn zu predigen. Und genau so möchte ich dich motivieren. Selbst wenn du das Gefühl hast, dass du in deinem Leben nicht gerade diese Berufung hast, nicht genau die eine Sache hast, wo du das Gefühl hast, darauf hat Gott mich vorbereitet, mein ganzes Leben und das soll ich tun. Dann werde Teil von der Berufung, die auch Traub hatte, nämlich Jünger Jesu zu sein und Jünger zu machen um dich herum. Dort, wo du bist, dein Leben zu investieren mit der Situation, die dir gegeben ist, selbst wenn es gerade so aussieht, wie wenn es überhaupt nicht so ist, wie Gott geplant hatte. Wenn es so aussieht, wie wenn all das, was du gedacht hast, was Gott von dir will, gerade überhaupt nicht funktioniert, glaube ich, dass das immer unsere höchste Berufung sein wird. Jünger Jesu zu sein und ihm nachzufolgen in dem, was er uns Tag für Tag gibt und zeigt. Und in dem Sinne möchte ich zum Abschluss der Predigt nochmal die Römerverse lesen. Einfach, um uns nochmal zu verinnerlichen, was bedeutet es, unter anderem Jünger Jesu zu sein. Die Liebe sei ohne Falsch. Hasst das Böse, hängt dem Guten an. Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend im Geist. Dient dem Herrn. Seid fröhlich in Hoffnung. Geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Nehmt euch der Nöte der Heiligen an. Übt Gastfreundschaft. Segnet, die euch verfolgen. Segnet und verflucht sie nicht. Freut euch mit den Fröhlichen. Weint mit den Weinenden. Seid eines Sinnes untereinander. Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch zu den Niedrigen. Haltet euch selbst nicht für klug. Vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Amen.
Vielen Dank, David. Ich habe immer noch studiert, jetzt, wo jetzt die Ähnlichkeiten mit Herr Traub und mit dir sind. Aber ich glaube, in erster Linie das Brennende für Jesus wird es sein. Ich glaube, der David steht sicherlich auch mal für so Austausch zur Verfügung, wenn euch das betroffen hat. Auch andere, wenn ihr über den Glauben reden wollt, wenn ihr predigt, wenn euch da irgendwas betroffen hat, kommt zu uns, redet mit uns. Und ja, ich glaube, dass wir viel mitnehmen können. Keiner von uns ist jetzt, oder nicht jeder von uns ist so ein Supertraub, aber jeder von uns hat Jesus oder kann Jesus haben. Wenn du Jesus noch nicht hast, dann wollen wir dich auch einladen. Komm in unseren Alpha-Kurs, hör dir das an, was im Prinzip in Friedrich Traub so bewegt hat, dass er sein Leben so umgestellt hat, dass er alles hingegeben hat. Das findest du in der Bibel, das findest du bei Jesus. Wir erzählen dir darüber und danach liegt es an dir bzw. an Gott, was dann passiert. Spannende Geschichte. Es ist kein Friede, Freude, Eierkuchenleben, das hatte David auch gesagt. Also wenn euch das angesprochen hat, könnt ihr davon ausgehen, dass auch Leiden, auch ihr Leiden erlebt, jetzt schon oder auch wenn ihr mehr mit Jesus wollt, können auch Leiden passieren, aber Jesus ist genial und der Glaube ist eigentlich der Beste, den wir haben. Ohne den Glauben ist alles nichts. In diesem Sinne möchte ich euch segnen für die kommende Woche. Der Friede Gottes, der höher ist als jede menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne. Amen. Heute gibt es keinen Kaffee, keine Kekse, aber wer sein Trinkfläschchen...